Moinsen und hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein ganz normales Paar. Ein ganz normales Paar, das bin zum einen ich, Patrick.
Und ich, Sarah. Hey.
Da sind wir wieder.
Tada.
Ja, wir waren jetzt ein halbes Jahr weg.
Wow.
Also, ja, wir haben im Juli die letzte Folge aufgenommen, wir haben jetzt Januar, 5 Monate, ja.
Ja, wir waren ja nicht weg.
Wir waren nicht weg, wir haben uns eine Auszeit genommen.
Genau, um uns neu zu sortieren.
Ja.
Und eine Pause von euch zu machen. Nein, Quatsch.
Ja, wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir werden das jetzt alles ganz anders machen. Wir werden jetzt hier ein Wissenschaftspodcast sein und werden uns mit Themen rund um Natur und...
Ich wollte gerade sagen, ist nicht diese Woche Kernspaltung dran?
Ja, super, genau, das ist unser Thema. Nein, natürlich werden wir weiterhin die gleichen Themen wie vorher auch uns mit befassen, Videospiele, Filme, Serien, aber alles ein bisschen strukturierter. Geplant ist 2 Folgen pro Monat.
Wow.
Eine Folge zum Thema Videospiele
und wupp.
Eine Folge zum Thema Filme und Serien.
Yay!
Und wir planen ja auch, und das möchten wir dann nach und nach ausbauen, ein Videoformat einmal im Monat. Fangen an mit unserer Nerd Cave Room Tour.
Mhm, interessant.
als ob du das nicht wüsstest.
Ich höre davon alles zum ersten Mal.
Okay. Und danach wird es halt auch kurze Videos geben. Was genau haben wir zwar schon in Planung, aber es ist noch nicht zu 100% konkret, deswegen möchte ich da jetzt noch nicht weiter drauf eingehen.
Tada.
Du weißt gerade nicht mal, wovon ich rede, ne?
Nö, aber du bist hübsch.
Also, wie geht's dir?
Mir?
Ja.
Gut.
Gut.
Und selbst?
Ja, auch. Was ist in den letzten Monaten passiert? Warum waren wir überhaupt weg? Soll ich es übernehmen? Also letztendlich waren wir nicht weg, weil irgendwas Schlimmes passiert oder ähnliches. Wir waren einfach beide ein bisschen ausgelaugt und waren nicht mehr so zufrieden mit der Regelmäßigkeit. Und es hat sich irgendwie nach Druck angefühlt. Ach verdammt, wir müssen jetzt wieder eine Folge rausbringen, es wird Zeit. Und irgendwie hat da nicht mehr so der Drive gepasst.
Genau, die Freude war ein bisschen gedämpft.
Ja, es hat sich mehr nach Arbeit als nach Spaß angefühlt. Und da wollten wir von weg. Und wir wollten halt beide mehr dieses, ja, ich sag, professionell hört sich Quatsch an, weil wir sind immer noch nur ein Hobby-Podcast, aber einfach nur, dass mehr Struktur drin ist und irgendwie nicht mehr dieses Wischiwaschi, kann man
ja
so beschreiben.
Genau, dass es auch wieder so besser zu uns passt.
Genau. Ja, und ansonsten ist in den 5 Monaten nicht viel passiert. Also wir sind nicht umgezogen, verheiratet sind wir eh schon. Es ist nichts Neues passiert, außer dass wir ein bisschen gezockt und Serien und Filme geguckt haben. Das jetzt alles aufzuzählen, was wir in den letzten 5 Monaten geguckt und
würde dezent den Rahmen sprengen.
Genau, das heißt, ab der nächsten Folge fangen wir wieder an mit, was haben wir zuletzt geguckt und gespielt, würde ich sagen.
Ja, wieso? Wir können auch mal so tun, als hätten wir letzten Monat einen Podcast gemacht und was haben wir so in der Zwischenzeit geguckt?
Das können wir natürlich auch. Ich weiß es aber nicht, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe. Das überfordert mich jetzt. Weißt du das alles aus dem Kopf?
Nein, aber wir haben zum Beispiel die letzte Staffel Brooklyn Nine-Nine geguckt.
Das stimmt. Letzte Staffel Brooklyn Nine-Nine haben wir geguckt. Wir haben den Jujutsu Kaisen-Film geguckt. Du möchtest immer mehr im Thema Animes drin. Interessierst du dich immer mehr für?
Stimmt, ich bin ja kurz vor Naruto-Ende.
Naruto-Shippuden-Ende.
Ja, Entschuldigung, Naruto-Shippuden-Ende. Und schreibt uns irgendwelche Spoiler. Bitte nicht. Also ich meine, Patrick weiß schon alles, weil er hat das schon gesehen, aber ich noch nicht. Und Insta ist schon sehr gemein.
Spoiler, Naruto findet das One Piece.
Halt dich für ein Gerücht. Ich glaube, du veräppelst mich.
Nein, 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 das passiert wirklich.
Nein, das glaube ich nicht.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, viel zu erzählen gibt es eigentlich gar nicht. Wir waren auch nicht so viel im Kino.
Nee, tatsächlich waren wir sehr kinofaul.
Ja, wir haben auch keinen Black Panther im Kino geguckt. Der ist jetzt schon wieder raus. Da müssen wir jetzt warten, bis der Anfang Februar bei Disney Plus kommt. Avatar haben wir noch nicht im Kino gesehen. Da gibt es ein paar Filme, die wir nicht im Kino gesehen haben.
Obwohl ich auch echt nicht scharf auf Avatar bin.
Bei mir ist es so, ich bin so hin und her gerissen. Weil ich fand den ersten halt nicht gut. Also meiner Meinung nach ist die Geschichte vom ersten Avatar Pocahontas nicht schlecht. Aber Er ist cineastisch gesehen ein Meisterwerk. Wenn man sich den im Kino anguckt, das war so bildgewaltig und das soll der neue Teil halt auch sein. Das interessiert mich wiederum schon.
Okay, mein Kommentar zum ersten Avatar-Film ist, meh.
Ja, und was ich halt sagen muss, was mich auch wieder so ein bisschen stört, der Film geht wieder mal 3 Stunden oder über 3 Stunden, glaube ich sogar. Ich bin's irgendwie langsam leid, dass Kinofilme mindestens 2,5 Stunden gefühlt gehen müssen. Was ist denn mit einem schönen, kurzen Kinofilm?
Die sind ausgestorben.
Ja, mal so ein 1,5-Stunden-Film, der einfach nur rund ist und sich gut anfühlt.
Weißt du, ganz ehrlich, weißt du, was mein Problem mit Avatar ist? Du kennst doch bestimmt auch hier diese Dokumentation von Planet Erde und National Geographic. Mhm. Und Avatar, ja, ist hübsch anzusehen. Aber die Story ist halt Müll.
Ja, absolut.
Und da gucke ich mir lieber unsere Erde an und gucke mir an, wie die Eisbären da rumspringen, gucke mir Otter im Wald an. Das ist cineastisch und optisch ein Meisterwerk und hat auch noch Inhalt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, aber ich würde ihn halt schon irgendwie gern sehen, aber irgendwie auch nicht.
Also ich, ganz ehrlich, ich muss ihn nicht sehen von mir aus. Ja, wir können ihn gucken, aber ich bin echt nicht scharf drauf.
Okay. Ja, und ansonsten war in der Zwischenzeit Halloween. In der Zwischenzeit war Weihnachten. Einiges war los. Im Grunde haben wir den Herbst, den kompletten Herbst und die mehr als die Hälfte des Winters jetzt ausgelassen mit Podcast. Aber es war auch mal schön, dass wir uns so ein bisschen auf uns konzentrieren konnten, fand ich.
Ja, ein bisschen einigeln.
Ja, richtig. Aber es geht jetzt auf den Frühling zu und es wird wieder Zeit.
Wir sind wieder raus aus unserem Biberbau.
Richtig. Wir waren das erste Mal wieder duschen seit Sommer.
Haben uns mal so angezogen, außer Pyjamas.
Richtig. Rasiert bin ich auch.
Meine Achseln auch.
Wir sind wieder lebensfähig.
Und wieder so, und dass wir unter Menschen gehen können.
Das Lustige ist, wenn sich die Leute jetzt echt vorstellen, wie wir einfach so ein halbes Jahr zu Hause nur gehangen haben, auf der Couch und Serien geguckt haben, die 40 Stunden, die wir zwischendurch gearbeitet haben, in der Woche waren egal.
Also das war egal. Also mein 3-Tage-Bart sagt auch was anderes.
Ja, aber wir sind wieder da und wir haben uns für die erste Folge ein Gaming-Thema ausgesucht. Ihr habt ja schon mit Sicherheit gelesen, um welches Thema wir heute bequatschen. Es sind 2 Spiele, die aber eigentlich identisch sind.
Kirby und Kirby 2.
Fast.
Pokémon. Tada! Karmesin und Purpur.
Richtig, genau. Die neue Pokémon-Generation. Die 9. Spielgeneration, die jetzt im Grunde am 18. November kam das Spiel raus. Und wir haben uns natürlich jeder eine Edition geholt. Und haben dezent angefangen zu spielen.
Dezent.
Also ich glaube, als es rauskam, das Wochenende, hatten wir beide nichts vor und haben an dem einen Wochenende, glaube ich, schon so knapp 20 Stunden reingesteckt.
Ja, ich habe ja auch den Mädels gesagt, ich bin da nicht erreichbar und habe keine Zeit, egal was ihr vorhabt.
Ja, richtig. Also wir haben beide das Spiel auch, also du hast es beendet, ich habe es zu 98% beendet und haben beide so um die 50, 60 Stunden reingesteckt, 50 eher, ne?
Müsste ich jetzt nachgucken.
Ja, aber also
so. Aber schon ein paar.
Um die 50 Stunden. Also wir haben genug Zeit damit verbracht, um uns ein Urteil darüber zu erlauben. Aber vielleicht für alle, die es nicht gespielt haben, vielleicht so eine kleine Zusammenfassung, worum es in dem Spiel geht, was man so für Möglichkeiten hat. Möchtest du das mal machen?
Ich verstehe die Frage nicht.
Ja, also ist es wieder. Wir hatten ja zuletzt Pokémon Arceus, Legenden Arceus. Das war ja ein komplett anderes Pokémon-Spiel als vorher. Du hattest keine Arena-Leiter, du konntest von Pokémon angegriffen werden. Also ein Kram. Und jetzt haben wir eine neue Pokémon-Generation. Und was ist daran neu? Was ist so die Aufgabe? Was musst du in dem Spiel machen? Worum geht's?
Also im Prinzip ist es einfach so, du bist ein Schüler.
Mhm.
Gehst an eine Schule, eine Akademie. Entweder Traube- oder Orangenakademie, je nachdem, welche Edition man spielt. Und es gibt eigentlich, ich sag mal, 3 Hauptquests. Und zwar einmal klassisch die Arenen, dass du der Champ wirst.
Genau, der Weg des Champs.
Das, was man halt auch schon kennt. Dann die Straße der Sterne.
Mhm.
Also Achtung, Spoilerwarnung in diesem Podcast.
Ja, genau. Also wir werden nicht das Ende verraten natürlich. Das bleibt für uns, wie das Spiel endet und wie die Handlung endet. Weil, da grätsch ich kurz rein, da muss ich sagen, das erste Pokémon-Spiel mit einer echt schönen Handlung, meiner Meinung nach.
Ja?
Ja, es hat schon eine schöne Handlung. Also finde ich schon, für ein Pokémon-Spiel.
Ich sag mal wieder, meh.
Okay, aber auf jeden Fall hat es am Ende einen Twist mit drin und so, und das wollen wir alles nicht verraten, aber wir sagen nur, was man so in den ersten 2-3 Stunden erlebt. Deswegen Spoilerwarnung, aber es sind nur die ersten 2-3 Stunden.
Okay, auf jeden Fall die Straße der Sterne, das ist quasi Kampf gegen Gegner, ähnlich Team Rocket, Team Galaktik.
Genau, nur sind es diesmal halt keine Schurken-Schurken.
Nein, das sind diesmal quasi Mitschüler, die auf Abwägen geraten sind.
Genau, richtig.
Und dann gibt es natürlich noch der Pfad der Legenden.
Mhm.
Ähnlich wie bei dem Pokémon Sonne bzw. Mond gibt es Herrscher-Pokémon.
Mhm.
Das sind meistens sehr große Pokémon ihrer Art. Und die muss man quasi bekämpfen, um in ihren Höhlen an Sachen ranzukommen, die heilend wirken, um sie jetzt mal runterzubrechen.
Ja. Okay, sehr gut.
Das sind so quasi die drei Hauptquests.
Genau, und man startet, wie schon in jedem anderen Pokémon-Hauptspiel, startet man mit in seinem Haus sozusagen und bekommt dann erstmal einen Pokémon-Partner an die Hand. Das heißt, es gibt wieder drei neue Pokémon, wie immer Feuer, Wasser, Pflanze. Das Feuer-Pokémon mit Abstand das süßeste.
Ja.
Wie heißt es?
Krokel.
Ja, und für die, die uns gerade hören und das Pokémon nicht vor Augen haben, vielleicht kannst du es kurz beschreiben.
Sieht einfach aus wie ein kleiner dummer Dino.
Ein kleiner dummer Dino?
Ja, weil der guckt dich liebevoll an, aber er ist echt dumm.
Und hat nur 3 Zähne.
Ja, und er hat so einen offenen Mund und schaut allen an, total erwartungsvoll. Und ist einfach mit seinen Stampfern und seinem dummen Gesicht süß.
Okay, dann haben wir Pflanze, Felori.
Es ist einfach nur eine grüne Katze, also mehr muss ich nicht dazu sagen.
Es ist ein weibliches Pflanzenflammiau.
Ja, genau, es sieht halt aus wie Flammiau in Pflanzenett.
Genau. Und dann haben wir noch Quacks, das Wasser-Pokémon.
Sieht aus wie der kleine Cousin von Donald Duck.
Aber mit einer coolen Tolle.
Und ohne Hose.
Und ohne Hose. Gar kein Oberteil natürlich.
Gar kein Oberteil, keine Hose.
Genau. Und natürlich hat jedes von den beiden, von den drei Pokémon 2 Weiterentwicklungen, die, sagen wir mal so, spoilern wir die? Ja, die hat doch fast jeder gesehen.
Ja, wir spoilern
gesehen, ne?
Eh.
Ja, also, ich muss halt sagen, auch da hat Krokel wieder absolut die Nase vorn, weil die Endentwicklung von Krokel ist einfach ein richtig geiler Feueralligator.
Ja, der ist cool.
Ja, und die anderen beiden? Achso, vielleicht sollten wir noch sagen, dass wir diesmal in der Paldea-Region sind und das an Spanien und Portugal angelehnt ist.
Olé, España! Es wird heißblütig in diese Pokémon.
Und deswegen passt auch das Wasser-Pokémon, ne?
Ja, ob es passt, ist so eine. Ja, es passt, aber es ist furchtbar.
Ja, wieso ist es furchtbar?
Also, Entschuldigung, aber die Endentwicklung, also bei Londa, das bei Londa.
Ja.
Oh, also, egal, ob man dagegen kämpft oder das Pokémon hat und damit kämpft, es wackelt mit die Hufte. Und zwar übelst. Also, es ist ein Tanz-Pokémon.
Richtig, so ein Flamenco-Tänzer-Pokémon.
Ja, aber es ist ein sehr warmes Flamenco-Pokémon und es wackelt die ganze Zeit. Es wackelt, es wackelt, es wackelt und es soll tanzen und es muss tanzen und das Baby gehört zu ihm und ich weiß es nicht, es ist übel.
Ja, und dann haben wir noch das dritte Pokémon. Ich habe immer Probleme mit dem Namen Maskagato.
Maskagato.
Maskagato. Sieht im Grunde aus, als ob es gerade aus einem Sailor Moon Anime kommt.
Es sieht halt auch ein bisschen aus, einfach wie ein Katzencosplay.
Ja, wie so ein Katzencosplay. Also irgendwie seltsam. Also ich muss halt sagen, ich fand Quacks, das Wasserstarter-Pokémon, ganz cool. Die Endentwicklung gefällt mir halt gar nicht. Krokel durchgängig cool und Felori, das Pflanzen-Pokémon, finde ich halt auch null cool.
Ja, also ich weiß halt auch nicht, besonders was ich cool bei Krokel fand und dumm bei Flori, warum müssen vierbeinige Wesen sich auf einmal aufstellen, wenn sie erwachsen werden? Also warum ist die Katze auf einmal auf zwei Beinen und macht auf Sailor Moon?
Ja, richtig.
So, während der Alligator, okay, das ist halt erst ein Dino, der auf seinen zwei Stampfern steht und zwei kurze Ärmchen hat, so ein bisschen T-Rex-mäßig.
Und wird zum Alligator.
Und wird halt zum Alligator und ist wirklich auf allen Vieren.
Ja.
Und ist dabei ultra cool.
Ja. Ja, aber was endlich mal wieder gut ist, jedes der drei Starter-Pokémon hat in der Endentwicklung wieder zwei Typen.
Doppeltypen, yay!
Richtig, wir haben endlich wieder Doppeltypen. Und wir haben noch was Neues, da kommen wir aber später zu, wenn wir zum Thema Kämpfe in Pokémon, in dem neuen Pokémon-Spiel kommen. Ne?
Mhm.
Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, was erwartet einen? Wir hatten ja gerade gesagt, man kriegt so sein Starter-Pokémon und dann geht's los, wie immer. Man hat im Grunde einen vorgefertigten Weg, den man erstmal geht und hat so die erste kleine Region, die man sich anschauen kann, wo aber auch links und rechts hohe Felsen sind, wo man nicht draufkommt oder so. Also es ist schon noch sehr eingeschränkt und der Weg ist noch so vorgemerkt in der ersten Stunde auf zwei.
Ja, also das sagen wir halt dazu, weil es ja theoretisch ein Open World ist.
Genau, aber wie bei vielen Open World Spielen, das Tutorial, die ersten ein, zwei Stunden, wenn man sich Zeit lässt, auch drei Stunden, sind halt vorgefertigt, bis man das erste Mal in die erste große oder in die größte Stadt vom Spiel kommt, dort an der Akademie angenommen wird, an dieser Schule, und man dann halt diese drei Quests, Hauptquests mitgeteilt bekommt.
Genau.
Und dann geht das Spiel eigentlich erst los, ne?
Ja, und eigentlich in dem Sinne, ab da kann man sich auch selbst entscheiden, was mache ich überhaupt zuerst?
Genau, also ab diesem Zeitpunkt öffnet sich die Karte und man kann überall hin. Sofort. Man kommt auch überall hin.
Aber?
Ja.
Aber ist nicht unbedingt klug, überall hinzugehen.
Richtig. Man hat natürlich den Vorteil, auf der Karte sieht man schon, in welchem Stadt, in welchem Ortschaft ist der nächste Arenaleiter, wo ist die nächste Prüfung hiervon oder davon. Das heißt, das sieht man. Da kann man sich auch einen Marker hinsetzen, dass man da hingeht. Man hat aber schon viel zu erkunden und muss erstmal schauen, ist das überhaupt eine Region, in die ich schon reingehen sollte oder nicht.
Es kommt ja auch immer darauf an, wie man sein eigenes Team überhaupt schon fit hat und auf was für einem Level die sind. Weil man kann nicht einfach irgendwo hingehen und gegen irgendeinen Arena-Leiter ankämpfen, wenn man noch gar nicht so gelevelt ist und einfach nur hart aufs Maul bekommt.
Ja, wie es mir passiert ist, als gerade sich das Spiel geöffnet hat, bin ich aus dieser großen Stadt durch eine Höhle gegangen, weil ich dachte, ich gehe einfach mal hier lang, kam dann auf eine große Wiese und da stand ein Trainer und dann dachte ich mir, okay, dann kämpfst du mal gegen den. Zu dem Zeitpunkt hatte ich Pokémon so auf Level 12 und der Trainer hatte Level 55 Pokémon und das war der Eingang zu den Top 4. Da habe ich gemerkt, okay, hier sollte ich gar nicht erst hin.
Nee.
Aber das Schöne ist, auch hier war der Weg direkt frei.
Ja.
Und dann bin ich halt zurück und konnte von da einen anderen Weg nehmen. Und was so schön ist, man sieht später auf seiner Karte, was hat man in welcher Reihenfolge gemacht, also anhand von Zahlen. Und Sarah und ich haben halt komplett parallel gespielt. Wir saßen auch zusammen auf der Couch. Trotzdem sind wir komplett unterschiedliche Wege ab einem gewissen Zeitpunkt gegangen.
Ja, das stimmt.
Also der Anfang war noch sehr identisch.
Ja, wirklich so Tutorial und ich sag mal so die ersten 5-6 Stunden.
Mhm.
So, auch wenn man dann so gecheckt hat, okay, das sind jetzt so die drei Hauptquests, so und so funktioniert das alles, so und so kann ich um die Ecke laufen, war wirklich noch sehr gleich. Ich denke, das wird auch bei sehr vielen Menschen sehr ähnlich sein. Aber ab da ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo wir in verschiedene Richtungen gegangen sind und uns für verschiedene Herangehensweisen
richtig entschlossen haben. Und das ist das Schöne, man muss nicht sagen, okay, ich mache jetzt erst alle Orden und ich mache dann alle, ich sag's mal, Herrscher-Pokémon oder wie man es nennen will, und mache dann alle Star-Mitglieder, sondern man kann das auch mischen, man kann von allem erstmal eins machen, man kann es komplett durcheinander machen, man hat da halt die freie Wahl.
Genau. Ja, bei mir war es tatsächlich so, bei der einen Quest mit den Herrscher-Pokémon ist es tatsächlich so, dass es dabei noch eine sehr niedliche Geschichte gibt.
Die fandst du schon schön, ne?
Oh, das hat mich schon teilweise zu Tränen gerührt.
Ja, aber das meine ich. Das hat Pokémon schon lange nicht mehr.
Ja, es war tatsächlich halt so, wenn es um ein verletztes Pokémon geht und man das vielleicht heilen kann mit bestimmten Kräutern und dafür muss man halt so oberkrasse Herrscher-Pokémon besiegen, obwohl oberkrass ist auch so ein nehmbarer Begriff. Manche waren cool, manche waren echt. Also, was die sich dabei gedacht haben, weiß ich nicht.
Ja.
Aber das war dann tatsächlich so, das war dann für mich so das eins der Hauptaugenmerke, weil ich gesagt habe, so, ich muss diesem einen Pokémon helfen, ich brauche diese Kräuter. Mhm. Und bin eigentlich dementsprechend, habe ich versucht, erstmal diese Aufgaben zu erledigen. Obwohl ich natürlich, weil man natürlich so breit gefächert, dadurch, dass es Open World ist, kann man immer rechts und links sehr viel erleben und sehen.
Mhm.
War es dann doch so, natürlich, wenn ich durch die Stadt gekommen bin, habe ich natürlich nebenbei quasi mir einen Orden geholt. Und habe dann quasi, bin ich den Weg der Legenden und den Weg des Champs gegangen. Gleichzeitig auch hier mit diesem Team Star, wie es heißt, also Team Rocket aus diesem Spiel. Wenn man vorbeigekommen ist, hat man es einfach gemacht.
Ja.
Aber dadurch, schon alleine durch diese verschiedenen Werte, ob man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt erstmal Champ werden. Ich glaube, viele haben gleichzeitig eigentlich alles gemacht.
Mhm.
Einfach nur, weil es auch einfach auf dem Weg lag. Weil die Karte ist tatsächlich gar nicht so klein.
Nee, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt auf die Open World genauer zu sprechen kommen, können wir ja mal kurz diese drei einzelnen Pfade sagen. Die Arena-Orden, dieser Pfad der Arena-Prüfung, sage ich jetzt mal, den fand ich schon ganz gut. Die Arena-Prüfungen vorher waren ein bisschen langweilig und nervig.
Ja, und ein bisschen dumm.
Ja, da haben sie es schon besser hinbekommen in anderen Spielen. Aber es war einfach schön, mal wieder klassische Arena-Leiter zu haben und Arena-Kämpfe.
Mhm.
Dann haben wir den Pfad der Star-Mitglieder. Das muss ich sagen, war der schwächste Part, weil da muss man halt unter einem gewissen Zeitlimit gegnerische Pokémon besiegen, um dann das Oberhaupt dieser Star-Basis zu bekämpfen. Und es lief halt immer gleich ab. Man konnte, was ein neues Feature ist in dem Spiel, du kannst deine Pokémon losschicken, dass die alleine kämpfen.
Autokämpfe.
Genau, automatische Kämpfe. Und das machst du da. Und du hast dann irgendwie 10 Minuten Zeit, um 30 gegnerische Pokémon zu besiegen. Und man musste einfach nur da langlaufen und alle 10 Sekunden einen Knopf drücken. Und dann hast du nach 2 Minuten dein Ziel erreicht und hast noch 8 Minuten Rest. So war es jedes Mal bei mir.
Ja, bei mir auch.
Also super lame. Und der Kampf gegen den gegen Star-Oberhaupt war, obwohl es 5 verschiedene Oberhäupter waren und obwohl es 5 verschiedene Pokémon-Typen waren, die der Gegner hatte, immer gleich. Komplett gleich aufgebaut. 1:1.
Ja, ich könnte halt auch nicht mehr sagen, wer welcher Typ war, weil das alles so diese gleiche Matsche quasi war.
Ja.
Immer der gleiche Ablauf. Ich kann mich höchstens dunkel an die minimalen Abstufungen der Umgebung erinnern.
Ja, aber auch das war aber sehr das gleich. Es war halt immer diese Basis und die sah auch fast immer gleich aus.
Die sah halt auch immer fast gleich aus. In der einen war vielleicht mal ein bisschen Wasser, in der anderen halt nicht. Aber im Prinzip war es immer dasselbe.
Ja.
Und nur weil die quasi diese, in Anführungsstrichen, bösen Mitglieder halt verrückt angezogen haben auf verschiedene Art, hat es jetzt nicht unbedingt spannender gemacht. Nee.
Und dann hatte man halt noch diese 5, wie nennt man das? Nicht Herrscher-Pokémon, sondern 5.
Ja, doch, das war ein Herrscher-Pokémon.
Herrscher-Pokémon? War das nicht, hieß es nicht bei einem anderen Pokémon-Spiel Herrscher-Pokémon?
Ja, das hieß auch schon bei Sonne Mond-Herrscher.
Okay, aber auf jeden Fall, ich nenne es jetzt einfach mal diese 5 Herrscher-Pokémon. Da war es auch immer das gleiche Schema, die gleichen Animationen, wenn man sie auch besiegt hat in der Höhle. Mehr sage ich jetzt nicht, aber es sah immer gleich aus. Hat mir aber ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil man die Pokémon auch suchen musste und ein bisschen mit der Umgebung gespielt hat. Das war meiner Meinung nach schon was besser. Aber für sich genommen waren, wenn man jede Quest einzeln betrachtet, war es alles so ein bisschen mau. Dadurch, dass man aber diese Wahl hatte zwischen diesen 3 Questreihen, hat es abwechslungsreicher gewirkt, als es war.
Ja, das ist nämlich, glaube ich, auch einer der Punkte, weil alles im Allem will ich ja noch nicht mal sagen, dass es alles schlecht war.
Nee.
Aber es ist halt wirklich so, wenn man jetzt zurückdenkt an jede einzelne Arena, an jedes einzelne Star-Mitglied, an jeden einzelnen Herrscher. Aufregend war das nicht.
Nee. Und da zum Beispiel muss ich sagen, bei Pokémon Schwert und Schild kann ich mich an die Arenaleiter besser im Nachhinein erinnern, als jetzt bei Karmesin und Purpur.
Ja, so geht es mir tatsächlich auch. Obwohl Schwert und Schild im Prinzip auch ein sehr einfaches Spiel war.
Ja, klar.
So, aber trotzdem irgendwie charmanter und unterhaltsamer.
Mhm. Ja, aber bei den, wenn wir gerade von den Arena-Kämpfen gesprochen haben, ist jetzt die Frage, gehen wir erstmal auf die Kämpfe ein und das neue Feature oder reden wir erst noch mal ein bisschen über die Welt? Was sagst du, was würde eher besser passen?
Lass uns doch einfach auf die Arena-Leiter und Kämpfen eingehen.
Okay, weil man kennt es ja seit Pokémon X und Y oder schon vorher, seit, ich glaube, Feuerrot, Blattgrün ist es so, dass in Kämpfen immer ein neues Feature hinzukam. Bei früher Feuerrot, Blattgrün waren es die Doppelkämpfe, die dazu kamen. Oder ich glaube, bei Rubin und Saphir war es, Rubin und Saphir. Dann gab es auf einmal die Doppelkämpfe. Bei X und Y gab es auf einmal die Mega-Entwicklung, bei Sonne, Mond die Z-Attacken, bei Schwert und Schild Dynamax und Giga-Dynamax. Und jetzt haben die sich für Karmesin und Purpur auch was überlegt.
Und zwar, Trommelwirbel bitte. Terra-Kristallisierung.
Ja, und dieses Feature, es ist ein so zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite sieht es absolut Kacke aus.
Und zwar richtig Kacke.
Und das sagen wir nicht, weil wir Erwachsene sind, die Pokémon spielen, sondern wir haben es auch schon von vielen Kindern gehört, die es gespielt haben. Es sieht halt für jeden Kacke aus.
Kennt ihr diese Swarovski Figuren, die meistens bestimmtes Alter zu Hause haben und das einfach nur so Kristalldinger sind, die komisch geschliffen sind. Und dann hat man gerne mal so einen Kristallhund und der sieht einfach nur super kacke aus. Ungefähr so ist die Terra-Kristallisierung.
Richtig. Und es sieht super scheiße aus. Die Idee dahinter finde ich aber super genial und interessant. Und zwar durch die Terra-Kristallisierung können Pokémon einen anderen Typ annehmen. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Pikachu mit Typ Elektro. Und durch die Terra-Kristallisierung wird dieses Pikachu auf einmal Typ Flug als Beispiel. Das heißt, man hat vorher ein Pikachu drin und der Gegner denkt sich, ha, ein Pikachu, dann bringe ich doch ein Boden-Pokémon und dann kann er mir nichts anhaben. Und auf einmal wird das Pikachu ein Flug-Pokémon und Boden kann dem Pikachu nichts mehr anhaben. Also es macht theoretisch gesehen die Kämpfe unglaublich vielfältig, weil man sich nicht darauf einstellen könnte, theoretisch gesehen, was der Gegner für ein Pokémon reinbringt.
Aber?
Bevor wir zum Aber kommen, noch die Terra-Kristallisierung, auch interessant, kann man nur einmal machen. Und erst wenn man dann beim Pokémon-Center war, wird es wieder aufgeladen, dass man es erneut machen kann. Also man kann nicht unendlich Terra-Kristallisieren.
Nee, man hätte auch den Terra-Kristall-Orb.
Genau.
Der sich ja aufladen muss.
Richtig.
Also wenn Handy-Akku leer ist, kann sie halt nicht mehr kristallisieren.
Richtig. Wie gesagt, theoretisch ein super interessantes Feature. Praktisch null notwendig, weil das Spiel so einfach ist.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so in der Form unterschreiben würde. Ich verstehe aber den Punkt. Es ist einfach nur... Also tatsächlich innerhalb des Spiels an sich, ob jetzt hier, weiß ich nicht, Arena-Kämpfe, unterwegs, irgendwelche, sag ich mal, wichtigen Kämpfe, braucht man nicht. Weil, also ich habe selber super selten die Terra-Kristallisierung genutzt, weil erstens hat mir das zu lange gedauert. Ich fand das einfach, das sieht kacke aus und fand ich blöd und ich wollte es meinen Pokémon nicht antun, dass die aussehen wie Swarovski-Kristalle. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Kämpfe super einfach waren, aber ich habe tatsächlich nie den Nutzen gesehen, unbedingt, um einen Kampf zu gewinnen, die Terra-Kristallisierung zu nutzen.
Richtig. Ich glaube, es wird interessant, später mal online im PvP, wenn wirklich so Online-Turniere stattfinden, Meisterschaften und so, da könnte das super interessant werden, weil es gab, wie auch bei Schwert und Schild, gab es die Möglichkeit von Raids. Und da ist es dann natürlich wieder interessant, weil durch die Raids bekommt man Pokémon mit einem seltenen, ich sag mal in Anführungszeichen, seltenen Terra-Typ. Also normalerweise ist es so, man fängt, ich gehe jetzt wieder vom Pikachu aus, man fängt ein Pikachu, ist Typ Elektro, hat Terra-Typ auch Elektro. Das ist der Standard. dann kann es sein, dass man in der offenen Spielwelt mal ein Pokémon erwischt, was einen anderen Terra-Typ hat. Aber das ist sehr selten. Bei den Raids ist es aber immer so, dass man ein Pokémon trifft, das einen anderen Terra-Typ hat als seinen eigenen.
Echt jetzt?
Ja.
Ich habe das gar nicht so empfunden. Auch wenn ich wilde Pokémon mit Terra-Typen gefangen habe, waren die nie ihr eigener Typ.
Doch, fast immer.
Das muss ich ja bei meinem Pokédex nachgucken.
Okay, aber auf jeden Fall hatten dadurch die Raids so einen speziellen Reiz, weil man da seltenere Terra-Typen und seltenere Pokémon bekommen hat. Und auch wie schon bei Schwert und Schild gibt es Raids-Abstufungen vom Level, das heißt schwerere und ganz einfache. Je weiter man im Spiel ist, desto schwerere Raids kommen dann auch.
Ja, und desto mehr muss man quasi wirklich auch mit anderen online spielen.
Genau.
Mit anderen, also nicht mit irgendwie NPCs, sondern wirklich mit anderen Menschen, weil die dann so schwer werden, dass du halbwegs vernünftige Menschen dabei haben musst, um dieses Pokémon zu besiegen.
Genau, also so diese 3- und 4-Sterne-Rates kriegt man mit hochgelevelten Pokémon ohne Probleme hin. Aber sobald es so Richtung 5, 6, teilweise 7 Sterne geht, keine Chance mit den NPCs. Da brauchst du halt einfach.
Da braucht man wirklich echte Menschen.
Ja, weil ich habe teilweise, ich bin mit Level 100 Pokémon rein und hat mit den NPCs trotzdem nicht geklappt.
Nee, also ich habe, also eigentlich so alles, was finde ich teilweise ab 5 Sterne Raid sind, brauchst du wenigstens, wenn du dann schon sagst, ich meine, wir haben ja teilweise auch zu zweit mit NPCs Raids gemacht und das war schon teilweise knackig, wo man sich gedacht hat, eigentlich ist 2 jetzt auch zu wenig.
Ja. Aber auch hier funktionieren die Raids ähnlich wie bei Schwert und Schild, nur dass man nicht eine gewisse Anzahl an, ich sag mal, an Toten überstehen darf, sondern es läuft einfach ein Zeitbalken ab. Und wenn du stirbst, geht der Zeitbalken schneller.
Genau, weil dann wird einfach ein größeres Zeitkontingent abgezogen.
Genau. Ich fand die Idee der Raids gar nicht verkehrt. Irgendwie haben die mir aber auch nicht so viel Spaß gemacht wie bei Schwert und Schild.
Nee, also ich fand halt zum Beispiel, bei Schwert und Schild war es halt auch so, dieses Giga-Dynamax. Erstens fand ich, sah es einfach cooler aus.
Ja.
So, weil die sich auch wirklich was einfallen lassen. Ich meine, wie geil war bitte das Chubby-Pikachu bei Schwert und Schild?
Dieses richtig, richtig dicke Pikachu.
Das war richtig fett. Es war riesig. Und es war einfach nur Chubby und es war böse mit seinem Blitzgewitter. Und,
ja.
Ne? Das war cool. Das hat Bock gemacht. Und das ist auch irgendwie nach einem bestimmten Schema gelaufen.
Giga-Dynamax Gengar mit dem riesen Maul, was aus dem Boden kam.
Ja, ich meine, wie cool ist das? Das hat richtig Freude gemacht. Und das ist einfach so, ich sag mal so, die Raids gegen terrakristallisierte Pokémon ist halt so eigentlich ähnlich wie ein stinknormaler Kampf gewesen gegen ein Terra-Pokémon.
Ja.
So, und das hat so den Reiz verloren. Und
ich finde, was dem Ganzen auch sehr viel Reiz genommen hat, war bei den Raids die Technik. Also die technische Umsetzung. Die Dynamax-Raids in Pokémon Schwert und Schild, die liefen butterweich. Da hatte man keine Bugs, da hing nichts oder ähnliches. Und bei den Terra-Raids in Karmesin und Purpur, wie oft es der Fall war, dass der Zeitbalken längst abgelaufen war, aber der vom Kampf noch nicht hinterher war und da noch voll viel passiert ist. Oder andersrum, das Pokémon irgendwie schon besiegt ist, der Zeitbalken sie aber nicht angehalten hat. Oder das Ganze generell eingefroren ist und man für die Hälfte der Zeit gar nichts machen konnte. Das hatte ich ganz oft, dass das einfach technisch nicht gut funktioniert hat.
Ja, das ist aber halt auch so, das kannst du in dem Sinne auch direkt nochmal weiterspinnen. Es ist rausgekommen 2022.
Ja. Ende 2022.
So. Und dafür, also ich hatte wirklich das Gefühl, man konnte merken, dass es nicht zu 100% fertig war.
Absolut. Da haben wir die perfekte Überleitung, um auf die Spielwelt zu kommen. Weil, wie gesagt, zu den Kämpfen haben wir jetzt was gesagt, die Neuerungen haben wir erzählt. Ansonsten, vielleicht zu den Kämpfen kann man nur noch sagen, wie immer, man hat einen automatischen EP-Teiler, das heißt, alle Pokémon kriegen Erfahrungspunkte. Man kann das nicht abstellen, was ich immer noch schade finde. Das heißt, man kann nicht den Schwierigkeitsgrad dadurch erhöhen, wenn man es abstellt. Und man wird nach jedem Kampf auch automatisch gefragt, möchte man das Pokémon wechseln? Auch das kann man nicht mehr ausstellen, so wie früher.
Echt nicht?
Das kannst du nicht mehr ausstellen.
Ich wollte gerade sagen, ich spiele gerade Let's Go und da kann man es halt ausschalten.
Ja, und du kannst es nicht mehr ausstellen. Und ich finde ja, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein Pokémon-Spiel von Beginn an so eingestellt ist, dass für Neulinge und auch für jüngere Generationen einfach zu spielen ist, weil das ist die Zielgruppe. Wir sind nicht die Zielgruppe.
Das sehe ich anders.
Aber warum gibt man uns nicht die Möglichkeit, in die Einstellungen zu gehen und das auszustellen, damit wir auch ein schöneres Spielerlebnis haben? Warum nimmt man uns das? Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ich wollte gerade sagen, das fängt jetzt an, hier so ein Generationenkonflikt zu werden.
Ja, aber gehen wir zurück auf die Spielwelt und die technische Umsetzung. Kurz gesagt, bei der Spielwelt hat man alles. Man hat eine Wüste, man hat ein, ich sag's mal, Bergwerk-ähnliches Gebiet, man hat ein Eisgebiet, man hat große Weiden, man hat einen riesigen See. Also im Grunde alles, was man so kennt, Berge, Täler, Höhlen, alles vorhanden. Alles.
Aber ich weiß auch nicht mal, wie ich das formulieren soll. Ich will auch nicht sagen, das sieht scheiße aus. Das wäre, fände ich jetzt auch hart. Aber ich finde es halt schon schade. Es gab, finde ich, frühere Pokémon-Spiele, die tatsächlich besser aussehen.
Richtig. Dadurch, dass es eine Open World ist und die Nintendo Switch etwas limitiert ist von der Technik, ist es klar, dass es nicht so aussehen kann wie ein Horizon, wie ein Elden Ring oder ähnliches, was du auf PlayStation oder Xbox zockst. Das ist natürlich klar. Aber vor 5 Jahren kam Zelda Breath of the Wild raus. Für die Nintendo Switch. Eine Open World, die weitaus größer war als die Open World von Karmesin und Purpur und die 100-mal schöner aussah. Und das verstehe ich nicht. Auch wenn das Spiel nicht von Nintendo selbst kommt, sondern von Game Freak. Gehört Game Freak zu Nintendo. Und es sieht, also die Spielwelt könnte so schön sein. Es hat, versteht uns nicht falsch, wir haben richtig Spaß am Spiel gehabt. Das Rumlaufen und das Erkunden hat grundsätzlich Spaß gemacht, weil du in jeder Ecke neue Pokémon entdeckt hast. Aber man wird immer, also ich persönlich wurde aus dieser, ich nenne es immer Experience, immer rausgerissen, weil dann läufst du da lang und auf einmal von jetzt auf gleich ploppen vor dir Pokémon auf. Oder du siehst von Weitem ein Pokémon, was leuchtet und es könnte ein terrakristallisiertes Pokémon oder ein Shiny-Pokémon sein oder ähnliches. Und du läufst dahin und kurz bevor du da bist, plopp, ist es weg. Weil das Spiel das nicht hinbekommt, das technisch richtig umzusetzen. Und dazu kommt noch, dass außer Pokémon nichts in dieser Welt irgendwie ansatzweise lebt, sich bewegt oder ähnliches.
Oh, das ist ja auch diese Never-Ending-Story von Pokémon mit den NPCs.
Ja, jetzt haben sie es mal hinbekommen, dass in den Städten die Leute sich bewegen und nicht nur an einer Stelle stehen.
In Anführungsstrichen bewegen.
Die bewegen sich mit 5 Frames. Also so langsam und so viele.
Und so abgehackt. Also ja, das ist furchtbar.
Also diese Frame-Einbrüche sind halt wirklich schlimm. Also wirklich, wirklich. Vielleicht für die, die jetzt sagen, was meint der mit Frames? Also grundsätzlich ein normales Spiel läuft mit 30 Frames. Das bedeutet 30 Bilder pro Sekunde, sodass das für unser Auge fließend erscheint. Sehr gute Spiele versuchen immer, dass die 60 Frames erreichen. Zum Beispiel alle Mario-Titel haben 60 Frames. Das sieht halt butterweich aus. Wie aus einem Guss. Und das hast du hier nicht. Das Spiel versucht, 30 Frames aufrechtzuerhalten und es hat so Frame-Einbrüche, dass du teilweise 5 bis 10 Frames hast. Und das siehst du, es sieht so abgehackt aus. Und das ist schrecklich.
Ja, weil es ist auch einfach nur super traurig, wo ich halt auch nicht verstehe, was sich Game Freak dabei gedacht hat, ist halt auch das Thema Städte erkunden.
Ja.
Konntest du nicht? Konntest du Städte erkunden?
Nee, mit Städte erkunden meinen wir alte Pokémon-Spiele. Du kommst in eine Stadt rein und das Erste, was du machst, okay, erstmal in jedes Gebäude gucken, ob da Items sind, guck mal, ob die Leute einem was geben oder so. Das hat jeder in Pokémon gemacht.
Genau, man war immer ein kleiner Einbrecher, der zu fremden Leuten einfach ins Haus reingeht und sich da umguckt.
Und die teilweise bestiehlt.
Bestiehlt, anspricht, wo selbst manche NPCs schon gesagt haben, stör mich nicht, was machst du hier, geh weg.
Genau, und wie ist das im jetzigen Teil?
Du kommst in kein Haus rein.
Richtig.
In keins?
Außer in die Geschäfte. Aber sowas, also in die Geschäfte kannst du rein theoretisch ja reingehen. Kennt man ja von früher, so ein Pokémon-Markt, wo man reingeht. Dann gibt es ja auch die großen Pokémon-Märkte über mehrere Etagen und so. So kennt man es ja aus den früheren Spielen. Wir haben jetzt auch wieder Geschäfte.
Echt? Wir haben Menüs, wir haben keine Geschäfte.
Genau das ist es. Und das ist ganz schlimm.
Also das ist wirklich
vielleicht
so,
das verstehe ich. Kannst du mal erklären, was du meinst mit Menüs?
Es ist einfach nur so, man geht durch eine Tür. Man hört sogar die Tür.
Schwarzer Bildschirm.
Schwarzer Bildschirm. Und schon poppt einfach nur ein Menü auf, wo man sieht, was angeboten wird, was du kaufen kannst, für wie viel. Das war's. Du siehst keinen Raum, du siehst keine anderen Menschen. Du siehst nur dieses Menü, wo du auswählen kannst. Ich meine, was soll das denn?
Ja.
Es ist, wir haben jetzt 2023, aber es ist 2022, als das rausgekommen ist und gemacht worden ist. Ich meine, wie kann das sein, dass man in solchen Dingen Rückschritte macht, im Gegensatz zu früheren Spielen?
Ja.
Dann, sorry Game Freak, will ich das gar nicht so technisch aufwendig haben, dann reduziert das von mir aus alles wieder schön, aber gibt mir wenigstens die Möglichkeiten zurück, mit NPCs zu reden und die nicht abgehackt da am Rumsterben zu sehen,
ja,
und auch in Gebäude reinzugehen. Man ging in eine blöde Stadt rein, da war ein Hochhaus mit so einem Arena-Zeichen dran, wo du dann reingegangen bist. Du hast ja auch nichts, also von der Arena hast du eigentlich auch nichts gesehen, außer dem Platz.
Immer nur an diesem Empfang.
Genau, der Empfang sieht in jeder Arena gleich aus.
Ja.
Da arbeitet auch immer der gleiche Typ.
Ja.
So, und es ist einfach nur, wo ich mir denke, es ist traurig. Es wird so viel Charme genommen,
ja,
durch diese Vereinfachung, und ich verstehe einfach nicht, warum. Dann lasst euch A, entweder mehr Zeit damit, oder B, geht wieder ein bisschen back to the basics.
Ja, und wir haten jetzt gerade viel ab. Versteht uns nicht falsch. Wir haben immer noch sehr viel Spaß im Spiel gehabt, sonst hätten wir es beide nicht knapp 50 Stunden gespielt. Aber man merkt halt an allen Ecken und Enden, dass das Spiel nicht fertig war. Und vor allem, wenn es auf das Ende hinauskommt, wenn man dann alle drei Wege erledigt hat und alle drei Questreihen abgeschlossen hat, kommt man zum Finale, nenne ich es mal, und das Finale ist der Schlund. Den Schlund, da hört man schon recht früh im Spiel was von, deswegen ist das kein großer Spoiler, und den sieht man auch direkt auf der Karte. Genau in der Mitte von der Karte ist ein Riesenloch, wo nur Nebel ist. Da kann man halt am Ende hin. Und ich kann so viel sagen. Also für die, die sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, hören jetzt mal für 3 Minuten weg. Von hier aus jetzt nochmal eine krasse Spoilerwarnung, aber man kommt in den Schlund. Und der Schlund soll so ein bisschen das widerspiegeln wie so Reise zum Mittelpunkt der Erde, hatte ich das Gefühl. So,
ja,
sollte das
so,
ein bisschen sein.
So hatte
sein.
Ich das auch empfunden.
Und auf den ersten Blick, du kommst da hin, dann kommt so eine Videosequenz und so sieht das auch echt cool aus, wo du denkst, boah, da geht ein riesiger Weg so im Kreis nach unten mit hohen Bergen und da sind auch andere wilde Pokémon und so. Aber hier hakt das Spiel noch viel mehr als vorher. Die Welt ist hier noch leerer. Also da ist es wirklich so, du siehst auf einem Umkreis von 100 Metern vielleicht 2 Pokémon und das war's. Und die ploppen auch kurz vor dir erst wieder auf. Und es hakt an jeder Ecke. Also das war einfach nur eine Zumutung, in diesem Schlund zu sein. Und das finde ich so schlecht, weil es ist das Finale. Es ist das, worauf es hinausläuft. Es ist das, was du seit 30 Stunden erkunden willst, wo du irgendwann endlich hin willst. Und dann kommst du da hin und denkst dir nur, meinen die das ernst?
Wisst ihr noch die Naturzone bei Schwert und Schild?
Die erste, ne?
Mhm. Wie enttäuschend das war.
Wie leer die gewirkt
hat. Es war einfach nur leer. Es war einfach nur ein riesiges Feld. Und dann stand da mal halt ein Baum. Dann hat da mal geregnet. Aber es war einfach nur langweilig. Richtig langweilig. Und dann kommt man in diesen Schlund, wo man 30 Stunden hinarbeitet und denkt sich wirklich, erstmal wollt ihr mich verarschen.
Die Naturzone ist schöner.
Dagegen ist die Naturzone wirklich schöner und da gibt es mehr zu erkunden. Und dann geht man da kreisrund runter und es ist einfach nur so, also ich hatte zwischendurch, erstmal habe ich mich dann auch einmal noch verlaufen, weil
es sieht halt alles gleich aus.
Es sieht halt alles so gleich aus, dass ich halt die Orientierung verloren habe. Und dann, wenn man endlich mal, sag ich mal, draußen im Schlund fertig ist, gibt es ja noch den drinnen Schlund.
Mhm.
So, und ja, also aufregender war das jetzt auch nicht.
Nee, also das war halt wirklich, und das unterstützt meine These, dass das Spiel einfach nicht fertig war. Die haben sowohl für die Häuser von innen als auch für den Schlund keine Zeit mehr gehabt, das zu optimieren. Bin ich felsenfest von überzeugt, weil Die Open World an sich, auch wenn die ein bisschen kahl war und auch wenn die technisch hätte besser sein können, war die um Meilen besser als der Schlund.
Definitiv.
Und das kann nicht sein, wenn ein Spiel fertig ist. Das hätte schon, wenn auf der gleichen Ebene sein müssen. Vom
wenn nicht sogar eigentlich Stand. Besser.
Und ich glaube, man kennt es, ein Pokémon-Spiel kommt immer Ende November, kurz vor Weihnachten raus. Und ich denke mal, dass da so viel Zeitdruck den Entwicklern hinterher gedrückt wurde, dass sie das jetzt rausbringen mussten, dass sie es nicht fertig bekommen haben. Weil das Spiel ja auch schon Anfang des Jahres angekündigt wurde. Und das heißt, man kann nicht bei einer so großen Marke wie Pokémon, kann man nicht sagen, nee, wir werden übrigens nicht fertig, wir bringen das erst in einem halben Jahr raus. Weil das
Weihnachtsgeschäft, so nach Weihnachten.
Das Weihnachtsgeschäft ist essentiell. Wir kennen es doch selbst, vor 20 Jahren, wir wollten nichts anderes unterm Weihnachtsbaum als die rote oder blaue Edition vor 25 Jahren.
Ja, maximal 5 Jahre.
Ja, ja. Nee, aber das ist halt einfach so. Und das wird immer so bleiben, dass die Kinder unterm Weihnachtsbaum Pokémon haben wollen. Aber dann hätten sie meiner Meinung nach auch gerne noch ein weiteres Jahr warten können.
Ja, weil also ich muss halt sagen, ich war lange, lange, lange sehr, sehr, sehr gnädig.
Mhm.
Ich habe auch immer gesagt, wenn ein neues Pokémon rauskommt, egal ob es jetzt Arceus war.
Schwert oder Schild.
Ja, also ich habe mich immer gefreut und ich habe das auch wirklich mit Freude gespielt. Und ich habe immer gesagt, ja, Optik muss man an einem Pokémon bemessen, nicht an einem 2022er Spiel.
Mhm.
So, was ja eigentlich auch schon nicht so zu 100% richtig ist, das so zu bemessen, was aber das Pokémon-Herz in einem schlägt. Ja. Und man sagt, okay, man geht ja schon gnädiger damit ins Gericht mit der Optik. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir halt echt denke, so, also langsam finde ich es frech.
Ja.
Besonders die Titel sind nicht günstig.
Nee.
So ein Spiel kostet 60 Euro. Ja. Das sind erstens 120 Mark und zweitens ist es halt echt so, wenn du dann auch noch Stöpsel zu Hause hast und den Stöpsel dann jeder noch eins, dann bist du 120 Euro los dafür, dass du quasi ein Spiel hast, was optisch halt echt nicht auf dem Stand ist, wie es sein sollte. Ja.
Und das Schlimme ist, keiner von uns würde meckern, wenn das Spiel keine schöne Grafik hat, wenn es dafür aber butterweich läuft. Wenn es butterweich läuft, keine Frame-Einbrüche hätte, wenn es eine schöne Spiel... Also die Spielwelt ist schön, aber wenn man nicht so rausgerissen wird vom Erkunden, dass auf einmal Pokémon aufploppen oder verschwinden oder es Frame-Einbrüche gibt oder ähnliches, wenn das alles weg wäre, was die locker hätten fixen können, ohne Probleme, hätten die ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr mehr Zeit gehabt, dann würde ich nichts zu der Optik sagen. Dann wäre ich absolut d'accord mit. Ich brauche kein Pokémon-Spiel, was aussieht wie ein God of War. Brauche ich nicht.
Nee, das ist auch nicht Sinn der Sache.
Aber ich möchte bitte, dass es technisch einwandfrei läuft. Und es ist nicht umsonst so, dass zum Beispiel auch Game 2 Pokémon zu einem der Enttäuschungen 2022 gewählt hat, aufgrund der technischen Umsetzung.
Ja, das ist ja, also wir reden ja hier gar nicht über die Story, wir reden hier gar nicht um die Spielmechaniken. So, wir lieben Pokémon, darüber braucht man gar nicht reden.
Wir verbringen unendlich viel Zeit
mit Pokémon. Unendlich viel Zeit damit. So, und unser Herz schlägt wirklich dafür. Nur, es ist halt wirklich gleichzeitig trotzdem so enttäuschend.
Ja.
So, und mittlerweile auch nicht mehr so, dass man da so darüber hinwegsehen kann.
Ja, es ist nicht mehr dieses so, ach, da sind zwei ältere Boomer, die sich, die ein Spiel schlecht reden, was eh eigentlich gar nicht mehr für die gemacht ist, sondern für Kinder. Das mag alles so sein. Und wir reden das Spiel per se nicht schlecht. Wir haben Spaß an Pokémon. Wir haben auch sehr viel Spaß an Karmesin und Purpur. Aber dann bitte liefert doch einfach ein technisch einwegfreies Spiel.
Ja, von mir aus lass dafür auch Sachen weg.
Ja.
Dann mach es von mir aus simpler, wie Back to the Basics, aber in butterweich und schön.
Ja. Ja. So, jetzt haben wir aber ganz viel gehatet.
Kommen wir doch mal zu positiven Dingen.
Zum Positiven. Ich hatte wirklich Spaß am Spiel. Also, wenn man vom technischen Aspekt mal weggeht, dieses Erkunden ist schon so, es macht Spaß. Du reitest da lang und dann, ach verdammt, hier in der Ecke war ich ja noch gar nicht. Und wenn du dann auf einmal in der Ecke Pokémon entdeckst, die du noch gar nicht hast, gefangen hast oder ähnliches, das ist schon cool, weil auf was wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, in dem Spiel gibt es über 400 verschiedene Pokémon zu fangen. Das ist für ein Pokémon-Spiel nicht wenig.
Stimmt.
Und sofort am Anfang hast du sehr viele verschiedene Pokémon zur Auswahl. Also als Beispiel, in fast jedem anderen Pokémon-Spiel hast du auf den ersten zwei, drei Routen, sage ich jetzt mal, maximal vier verschiedene Pokémon. Dieses typische, ich sag's mal, Radfratz, Taubsi,
Knuffenser,
so diesen Kram. Du hast aber diesmal direkt eine Fülle von auf gefühlt 30, 40 Pokémon, bevor die Story überhaupt richtig losgeht.
Und du hattest besonders auch am Anfang dieses Gefühl von, wow, hier sind ja fast nur neue.
Genau. Und die neuen Pokémon sind auch teilweise wirklich cool. Also da haben die sich coole Gedanken zu gemacht. Natürlich gibt es auch wieder Pokémon, wo man sagt...
Oh, es gibt auch viele, die richtig kacke sind.
Ja, aber das gibt's immer und irgendwie hat das auch seinen Reiz. Also es gibt halt coole Pokémon, die nicht so cool sind. Aber die haben sich wieder was bei gedacht. Und es macht halt einfach Spaß, Pokémon zu fangen. Es macht einfach Spaß.
Ich meine, ganz ehrlich... Es macht ja auch schon alleine Spaß, das ist die neunte Generation mit neuen Pokémon, mit einer neuen Region. Ich meine, wie geil ist, dass du durch die Welt läufst, du fängst Pokémon, zum Beispiel, wo du dann sagst, hier, Flamingico oder so. Dieser komische Flamingo, der wirklich tatsächlich relativ langweilig aussieht wie ein Flamingo. Also, die haben sich das nicht sehr in Pokémon-Style gemacht. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, ich fand den cool. Hab den auch wirklich lange im Team gehabt und einfach auch diese Situation, man ist zum ersten Mal wieder an einem Punkt, wo man nicht weiß, A, entwickelt das Ding sich überhaupt? B, wie entwickelt sich das Ding überhaupt?
Mhm.
So, wo man jetzt zum Beispiel wusste, okay, der Flamingo, der entwickelt sich nicht, okay, ist dann auch rausgeflogen. Oder gleichzeitig, wie enttäuschend das bei Pamamo war.
Ja, ich sag's mal, das Pikachu der neunten Generation, es gibt ja immer irgendwie eine Elektroschmaus, sag ich mal. Und da gibt's eins, das heißt Pamu, die Weiterentwicklung heißt Pamamu und dann gibt's Pamamamomo oder wie es auch immer heißt, die dritte Form. Also der Name wird einfach immer nur länger und das Pokémon wird einfach nur ein bisschen größer und sieht aber sonst exakt gleich aus.
Ja, dass du selbst, wenn du auf wilde Gruppen triffst mit Pamos und Pamomamos und Pamamamamomos...
Du erkennst nicht, wer was ist.
Nein, weil die sehen alle gleich aus, nur unterschiedlich groß, wo du dann ungefähr schätzen könntest, okay, das Ding, das dicke Ding in der Mitte könnte ein Pamamamomomo sein.
Ja, genau. Gleichzeitig hast du aber auch so coole Pokémon, die vor allem so in die Geistrichtung gehen. Oder auch dieser, es gibt ein Feuer-Pokémon, was sich durch eine Rüstung entwickelt. Und das wird dann entweder zu Feuer-Psych...
Knabos?
Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber es wird halt zu, in Karmesin wird es zu Feuerpsycho und in Purpur wird es zu Feuergeist. Und allein das ist schon wieder cool. Und das ist das, womit das Spiel seine Stärken ausspielt. Mit den Pokémon, mit dieser unterschiedlichen Welt, dass du, selbst wenn du schon vieles, wenn du alles abgeschlossen hast, trotzdem noch rumreisen möchtest, um alle Pokémon zu fangen. Und da komme ich jetzt aber leider doch noch mal zu einem negativen Punkt. Ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel nicht zu 100% abgeschlossen, sondern nur zu 98%.
Bam, bam, bam.
Ich habe die komplette Story gespielt. Und dann kommen ja die Credits und dann kommt ja die Afterstory. Das kennt man bei Pokémon. Auch die habe ich komplett gespielt, bis auf den letzten Abschnitt. Der letzte Abschnitt ist nämlich das Fangen der legendären Pokémon. Hier wieder eine Spoilerwarnung. Wer es nicht hören will, hört jetzt mal für 3 Minuten weg. Man muss um diese legendären Pokémon zu fangen, gibt es auf der Welt verteilt 4 große Tore. Die hat man teilweise schon gefunden. Finde ich eigentlich eine coole Idee.
Mhm.
Um diese 4 Tore zu öffnen, musst du Stäbe finden.
Die unheilvolle.
Unheilvolle Stäbe, die in den Boden gesteckt sind, die man rausziehen muss. Finde ich eigentlich auch keine schlechte Idee. Man merkt, es ist nochmal Zeit reinzubringen, um die Leute am Spielen zu halten. Ja, grundsätzlich aber keine schlechte Idee. Pro Tor sind es, glaube ich, 8 Stäbe. 6 oder 8? Ich glaube 8.
8.
Was aber schlimm ist, man kann nirgendwo einsehen, welchen Stab man schon gefunden hat. Das heißt, man hat keine Übersicht. Zum Beispiel beim schwarzen Tor habe ich jetzt schon 3 Stäbe gefunden. Weißt du nicht. Das heißt, irgendwo in der Nähe vom Tor sind die Stäbe verteilt. Wie viele du davon schon hast, weißt du nicht. Erst wenn du alle 8 gefunden hast, kommt ein Signal, eine Cutscene und dann weißt du, es geht auf, du kannst hin. Ich habe aber während der normalen Story schon oft irgendwelche Stäbe gefunden und rausgezogen, mir aber nicht gemerkt, wo das war und nicht welche Farbe es hat, weil es gibt 4 verschiedene Farben.
Ja, weil man zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste, wofür sind denn diese Stäbe überhaupt?
Richtig, das heißt, du kannst nirgendwo einsehen, welche Stäbe habe ich, wo habe ich die Stäbe vielleicht rausgezogen. Das heißt, ich kenne jetzt ein paar Leute, die das mit den Stäben gemacht haben und jeder hat es gleich gemacht. Man ist ins Internet gegangen, hat sich ein Video angeguckt oder eine Seite angeguckt, wo erklärt wurde, wo alle einzelnen Stäbe sind und man hat jedes einzelne Ziel abgegrast.
So wie ich.
Und das ist einfach nur Kacke. Und ja, das macht mich richtig sauer. Wenn die es wäre so einfach gewesen. Du ziehst irgendwo einen Stab raus und auf der Karte erscheint ein Symbol, wo du siehst, hier habe ich gerade einen schwarzen Stab rausgezogen und daneben eine Übersicht, schwarze Stäbe 2, rote Stäbe 1, grüne Stäbe 0 und du siehst auf der Karte nur die Stäbe, die du schon rausgezogen hast. Dann weißt du ganz genau, mir fehlen noch so und so viele Stäbe für das Tor und die müssen da in der Region irgendwo sein. Es wäre so viel besser und es regt mich so auf, dass sie das nicht gemacht haben und ab diesem Zeitpunkt war ich so sauer, dass ich das Spiel seitdem nicht mehr angemacht habe.
Und ich habe es tatsächlich dann noch mit Hilfe von Mr. Google, habe ich alle Stäbe ganz brav rausgezogen. War auch eine Arbeit von circa 2 Stunden, bestimmt. Weil egal, welche Karte man sich auch online anguckt, trotzdem musst du erstmal in diese Region rein und dich umgucken, weil die Stäbe manchmal auch an so Stellen sind, wo du erst klettern, fliegen, was auch immer musst. Und habe wirklich die 4 Tore geöffnet, mir die legendären Pokémon angeguckt, natürlich alle brav gefangen. Und da ist es halt ähnlich. Es gibt da welche, wo ich sage, naja, die sollen legendär sein, ich weiß ja nicht.
Okay, das hatten wir aber schon häufiger mal. Es gab schon immer Legendäre, die man cool fand und Legendäre, die man nicht so cool fand.
Ja, aber da war es halt tatsächlich so, die hatten, fand ich, auch so null legendäre Aura. Auch wenn ihr zum Beispiel hier von Schwert und Schild, hier Endynalos.
Mhm.
Wie kacke war das? Super kacke. Sah super kacke aus, war kacke, alles kacke. Aber es war doch so, dass man sagen konnte, boah, das ist legendär.
Mhm.
So, und jetzt bei dem Spiel ist es tatsächlich so, ja, also ich spoiler jetzt halt auch. Guck mal, ein Goldfisch. Der sieht cool aus, süß. Okay. Aber ist jetzt nicht gerade legendär, der ist so groß wie mein Daumennagel. So, dann gibt's noch die Säbelzahn-Schwertkatze. Klingt cool, sieht nicht cool aus.
Also kein Raikou.
Nee, kein Raikou. Raikou sieht dagegen super legendär aus.
Ja, aber das ist es halt schon wieder. Über Geschmack lässt sich natürlich streiten, aber man merkt, glaube ich, im Großen und Ganzen sind wir enttäuscht. Wir haben natürlich Spaß dran gehabt, wir haben es nicht umsonst 50 Stunden gespielt, aber wenn ich mich zurückerinnere an Schwert und Schild. Schwert und Schild haben viele anfangs drüber gemeckert.
Wir auch.
Wir auch, aber es war ein rundereres Spiel. Es hat mir mehr Freude gemacht, es hat viel mehr diese Momente. Wow, also ich werde nie vergessen, als wir in diesen Wald reinkamen und in diese Stadt, wo alles mit diesen leuchtenden Pilzen ist, in Schwert und Schild.
Ja.
Weißt du, welchen Wald ich meine? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber das ist so wirklich das...
Lummerwald.
Es sah so aus wie so ein Zauberwald und es hatte so eine ganz krasse Atmosphäre.
Fairbelly.
Ja, und es sah so schön aus und so Momente hatte Schwert und Schild. Und das hattest du hier leider gar nicht.
Oder auch wie schön einfach am Anfang später, wenn du da auf dem Weg zum Weg zum Schwert und Schild bist, in diesem nebligen Wald, ja, wie schön das einfach war.
Ja. Und auch die Schneeregion bei Schwert und Schild war schön. Du hast jetzt einfach nur einen riesigen Berg, wo ganz viel Schnee liegt bei
Karmesin
und Purpur. Und daher muss ich leider sagen, finde ich Schwert und Schild doch um einiges stärker als Karmesin und Purpur. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt noch mal Lust auf ein Pokémon-Spiel auf der Switch, würde ich viel eher zu Schwert und Schild greifen als zu Karmesin und Purpur.
Also ich weiß halt tatsächlich, dass ich Karmesin und Purpur nicht nochmal spielen würde von Anfang an.
Nein, ich würde es auch nicht nochmal durchspielen.
Also, ich habe das jetzt durchgespielt. Ich habe jetzt auch nicht alle 400 Pokémon. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie bei 380 oder so. Ich habe aber auch, also mir fehlt der Reiz, das wirklich zu Ende zu machen, um die 400 zu schaffen. Mir fehlt irgendwie der Reiz an den Raids. Also ich habe jetzt einfach kein Interesse mehr daran. Ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte. Und ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich, weil ich unbedingt weiter auf der Switch spielen wollte und Pokémon spielen wollen, habe ich ja mal wieder zum 100. Mal Let's Go angefangen, weil ich ja ein Fan von Let's Go bin. Mhm. Weil ich das auch, das ist optisch auch relativ einfach gehalten, aber einfach schön.
Ja, es ist halt einfach von der Optik her in Anführungszeichen schlechter als Karmesin und Purpur. Aber andersrum 10-mal besser, weil es läuft butterweich. Du hast keine Frame-Einbrüche, du hast keinen Haken, du hast keine Bugs, du schwebst nicht auf einmal in der Luft. Da haben wir noch gar nichts so gesagt, dass man teilweise in der Luft schwebt, dass da teilweise man in der Luft zappelt oder sonst was, dass man auf einmal winzig klein oder riesengroß ist, alles schon gesehen. Aber zusammenfassend, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde und wir wollten uns ja so an Stundenlimit halten.
Wow, das ging aber flott, die Karotte.
Ja. Für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben.
Tut es.
Spielt es, wenn ihr Spaß an Pokémon habt. Wenn ihr für euch von der Pokémon-Welt einsaugen lassen könnt, dann spielt es, weil dann werdet ihr auch Spaß haben. Ihr werdet die gleichen Kritikpunkte haben wie wir, ihr werdet aber trotzdem Spaß haben. Es soll jetzt kein so großer Hate sein, dass wir sagen, das Spiel ist nicht spielenswert. Doch, absolut. Habt ihr aber einfach Bock auf ein Open-World-Spiel, spielt es nicht. Gibt es 10.000 bessere Spiele.
Ja, genau. Als Pokémon-Fan, ja. Alles andere muss man nicht machen.
Und wenn ihr die Chance habt, leiht es euch von Bekannten oder Freunden aus oder kauft es gebraucht, weil ich finde es frech, für dieses Spiel 60 Euro zu verlangen.
Ich muss halt auch 60 Euro für die Qualität ist halt schon ein bisschen frech.
Ja. Deswegen, das war das Wort zum Sonntag. Nein, nein. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von uns. Die Folge wird jetzt am 10.01. rauskommen. Wir haben heute den 9.01. Und der Rhythmus wird halt immer sein 10, 20, 30. Das ist so der Plan. Das heißt, 10.01. kommt jetzt die Folge zu Karmesin und Purpur. 20.01. kommt unser Video. Mhm. Und am 30.01. kommt unsere nächste Podcast-Folge zu einem besonderen Thema, und zwar,
ich meine Naruto.
Richtig, Naruto und Naruto Shippuden. Bis dahin haben wir es durchgeguckt und dann können wir mal ausgiebig über Naruto quatschen, weil da kriegen wir eine Stunde auch locker gefüllt.
Aber ganz kurz, ich weiß, wir sind bei einer Stunde, aber die Frage möchte ich schon seit Anfang an stellen.
Ja.
Dein lieblingsneues Pokémon aus Karmesin und Purpur?
Krokel.
Krokel?
Ja, es ist das vereinfachte Kanimani. Es ist Kanimani in dumm.
Ja, das finde ich schön. Das stimmt, das ist Kanimani in Feuer und dumm.
Ja.
Ja, okay.
Deins?
Ist zwar nicht ein ganz neues, weil es die Paldea-Form ist, aber tatsächlich das Zulord.
Oh, Zulord ist auch super. die Paldea-Version von Morlord.
Genau, also der ist irgendwie cool.
Ja, absolut.
Okay, das war's. Entschuldigung, ja. Ich wollte das nur noch mal gefragt haben.
Wir sind gar nicht zu den spezifischen Pokémon eingegangen, dass es in Karmesin die, ich nenne es mal Urzeit-Pokémon gibt und in Purpur die Zukunfts-Pokémon. Aber das sprengt jetzt auch noch den Rahmen. Ich würde sagen.
Ja, außerdem ist das jetzt auch nicht so ein interessantes Detail, wenn man mal ehrlich ist.
Nein. Dann würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann wieder in 20 Tagen.
Das klingt sowas von falsch.
Ja, ja. Wir hören uns wieder am 30. Januar zur Naruto-Folge. Und wenn ihr Bock habt, abonniert uns, lasst ein Like da und schaut euch unser Video an, das am 20. Januar kommt.
Yay, das wird eine spannende Roomtour.
Also, von daher, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.